mir natürlich interessant, Madrid zu sehen. Die Stadt liegt in einer staubigen Einöde, und zwar sehr hoch. Gerade nicht auf einem Berge, aber auf einem sehr hohen Flachlande und hat ein sehr ungesundes Klima. Während nämlich fast das ganze Jahr eine große Hitze hier herrscht, pfeift der Wind fortwährend von der naheliegenden Sierra de Guadarrama eiskalt in die Straßen hinein, wodurch Schwindsucht und Lungenkrankheiten an der Tagesordnung sind und das Leben vieler Madrider an einem sehr schwachen Faden hängt. Im Übrigen hat die Stadt ganz den Anstrich eines großen modernen Ortes, denn die Spanier haben trotz ihres Hasses gegen die Franzosen die Pariser Sitten und Trachten in Madrid adoptiert, so dass der Schneider der Rue Richelieu das spanische Nationalkostüm fast verdrängte und die Besucher der Puerta del Sol oder des Prado heute nicht viel anders aussehen als die Spaziergänger in den Champs-Élysées oder in Hyde Park. Die eben erwähnte berühmte Puerta del Sol, das Sonnentor, war ursprünglich ein wirkliches Tor. Man baute aber darüber hinaus, und das Tor, das auch nicht mehr existiert, liegt heute mitten in der Stadt, den Namen Tor behaltend. In Wirklichkeit aber ein ziemlich beschränkter Platz, an dem sich die Hauptstraßen kreuzen. Aus alter Gewohnheit sammelt sich hier die müßige Bevölkerung von Madrid von morgen bis zum Abend, um sich zu sonnen, und man hat Gelegenheit, alle Welt vom Infanten bis zum Bettler Revue passieren zu lassen. Gegen 3 Uhr nachmittags stürzt aber alle Welt in den Prado, die große Promenade, und dort erblickt man dann auch die Schönheiten Madrids, und zwar in solcher Menge, wie sie außer Cadiz wohl kein Ort der Welt aufzuweisen hat. Im Sommer beginnt die Promenade im Prado erst nach Sonnenuntergang und wird dann bis Mitternacht fortgesetzt. Am Samstagabend, 4. Januar, in Madrid angekommen und in einem Hotel der Straße Alzaca abgestiegen, besuchte ich am nächsten Tage Sonntag sowohl die Puerta del Sol wie den Prado und verfügte mich dann ins Museum, eins der reichsten der ganzen Welt, da hier echte Raffaels, Tizians, Murillos, Velázquez zu Dutzenden hängen. Karl V. und die spanischen Philippe waren nämlich wahre Protektoren der Kunst. Und da sie zur Zeit der höchsten Blüte der spanischen, italienischen, deutschen und flamländischen Malerei lebten, so kauften sie hunderte von Meisterwerken an. Durch die Franzosenkriege und die Bürgerkriege ist freilich seitdem vieles verloren und verdorben worden, aber genug Schätze blieben übrig. Und durch die Besuche, die ich in den nächsten Tagen im Museum wiederholte, habe ich nicht nur unendliche Freude gehabt, sondern auch sehr viel gelernt. An jenem Sonntag besah ich nur, was mich zunächst interessierte, und eilte dann in den Zirkus, wo mir der Zufall noch ein Stiergefecht gönnte. Wie würde sich Sir John Packington, mein alter Gefährte in Granada, gefreut haben, wenn er bei mir gewesen wäre? Es war wirklich ein Glück, so etwas noch vor Toresschluss anzutreffen. Und in jetziger Jahreszeit, wo Stiergefechte zu den größten Seltenheiten gehören. Aber die Madrider müssen sich von Zeit zu Zeit immer wieder am Blute letzen. Und als es daher 3:30 schlug, ließ ich das Museum mit seinen Raffaels und den Prado mit seinen lieblichen Donjas im Stich und saß bald auf den Bänken der großen Rotunde, in die auch sofort ein wütender Stier hineinstürzte. Übrigens will ich dir die Geschichte nicht näher schildern und verweise dich für den Fall, dass du doch etwas Näheres darüber erfahren willst, auf die Übersetzung des ersten Bandes von Alexandre Dumas »Reise von Paris nach Cadiz«, der den Hergang der Stiergefechte in allen Details in seinem echten Lichte schildert. Es gereut mich natürlich nicht, dass ich die Geschichte ansah, denn man muss alles sehen. Aber ich muss gestehen, dass ich nie etwas Ekelhafteres erblickt habe. Man versichert mir zwar, dass ich dieser hässliche Eindruck bei öfterem Ansehen verwische, aber dadurch wird das Scheußliche nicht besser. Und man kann sich zuletzt auch an das Abscheuliche gewöhnen. Wirklich, meine Empfindungen waren ganz die des Alexandre Dumas, denn als ich sah, wie ein Stier in Zeit von 3 Minuten 3 Pferde mit den Hörnern in die Luft hob und sie tot und zerrissen zu Boden warf, wünschte ich fast, lieber im Prado geblieben zu sein. Und doch hat die Sache wieder eine lehrreiche und menschliche Seite. Zuerst lässt man den Stier die Pferde zerreißen, die armen Tiere, die treu für den Menschen arbeiteten. Das Vieh soll sich in seiner ganzen Kraft und Wildheit zeigen. Dann aber tritt der Matador in die Schranken, und ihn könnte der Stier zerreißen, und es geschieht auch bisweilen. Aber der Matador ist ein Mensch, ein kluger Mensch, und ob er auch den Hörnern des Stiers gerade ausgesetzt ist, wie die Pferde, so siegt er doch durch seine Gewandtheit, und das Ungeheuer, das die Rosse zerriss, fällt nun von der Hand des einzelnen Menschen, von einem einzigen Stoße. Es ist der Sieg der menschlichen Gewandtheit über das brutale, rohe Vieh. Glücklicherweise kam am Sonntag kein Mensch dabei ums Leben. Nur vom Blute der Pferde und Stiere rötete sich der Boden. Und als es endlich Nacht wurde und ein Feuerwerk den Schluss des Schauspiels gemacht hatte, eilten die Tausende von Menschen jubelnd wieder zurück in die Stadt, und ich mit ihnen vor Kälte zitternd, aber den Angstschweiß auf der Stirn. Um den widerlichen Eindruck zu verwischen, ging ich dieselbe Nacht noch in die italienische Oper, die neu erbaut ist, und augenblicklich die besten Sänger und Sängerinnen, die Alboni, den Ronconi und so weiter besitzt, und zum Schluss ein Ballett gab, wie es die römischen Kaiser nicht besser gesehen haben. Aber alles half nichts, die zerrissenen Pferde wollten nicht aus meinem Gedächtnis, und ich wälzte mich bis gegen Morgen im Bette umher, ohne einschlafen zu können, trotzdem, dass mich die Reise von 4 Tagen und 3 Nächten wohl hätte müde machen können.